Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Turn- und Wassersportverein Göttingen, dem Verein für Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport. Bei uns findet jeder das richtige Angebot. Für weitere Informationen besuchen Sie das Internet unter www.twg1861.de oder schauen Sie auf unserer Facebook-Seite. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch. Steigende Kosten, Leistungen, die zur Debatte stehen und ein möglicher Einschnitt in die individuelle Lebensgestaltung. Diese Themen beherrschen zurzeit die Inklusionsdebatte rund um die Eingliederungshilfe. Über dieses System hat Nico Mader mit einem Betroffenen gesprochen, mit Jonas Morgenroth.
Jonas, wenn du morgens das Haus verlässt, so vom Tagesablauf, mit wie viel Ämtern und Verwaltungs hast du dann theoretisch zu tun, je nachdem, wer dann für dich in dem Moment der unterschiedlichen Tätigkeiten für dich zuständig ist?
Ja, vielleicht vorweg einfach erstmal so ganz kurz zu meinem Alltag im Allgemeinen. Grundsätzlich, wie jeder andere auch, stehe ich morgens auf, meistens so gegen 6, mache mich fertig und gehe dann zur Arbeit, arbeite dann meinen normalen Tag, komme nach Hause, gehe zur Physio oder was auch immer, verbringe noch Zeit mit meiner Freundin. So sieht erstmal ein ganz normaler Tag aus, wie bei jedem anderen auch. Bei mir ist die Besonderheit, dass ich aufgrund meines Rollstuhls und meiner Behinderung mit Assistenz lebe. Und diese Assistenz ist es tatsächlich dann so, dass die Zuständigkeiten da durchaus etwas komplexer sind. Das soll heißen, während ich morgens aufstehe, startet erstmal als Kostenträger das Sozialamt. In dem Moment, wo wir mich dann fertig machen, so ein bisschen waschen, Zähne putzen, solche Dinge, übernimmt die Pflegekasse. Wenn es dann wieder weitergeht bis zur Haustür, dann ist wieder das Sozialamt zuständig. Wenn ich dann die Haustür verlasse und mich auf den Weg mache in den Bus Richtung Duderstadt zur Arbeit, dann übernimmt die Arbeitsagentur. Wenn ich dann aus dem Bus aussteige, ins Tor bei Duderstadt, bei Ottobock reingehe, ab dem Moment ist dann das Integrationsamt zuständig. Und wenn ich dann von meinem Schreibtisch zur Toilette gehe, dann wechselt die Zuständigkeit wieder. Dann ist nämlich wieder die Pflegekasse zuständig. Das zeigt so ein bisschen, wie komplex dieses ganze System der Eingliederungshilfe mittlerweile ist und aktuell ist. Das heißt ja nicht nur, dass an verschiedenen Stellen verschiedene Kostenträger übernehmen, sondern das bedeutet auch, wir haben verschiedene Stundenzettel, die wir einreichen müssen. Das bedeutet auch, in dem zweijährigen Turnus, wo wir dann erneut feststellen, dass ich immer noch eine Behinderung habe, müssen wir uns mit den verschiedenen Kostenträgern abstimmen, es müssen mit den verschiedenen Kostenträgern Stundensätze abgestimmt werden und so weiter und so weiter. Das heißt, da hängen enorme Aufwände dran, einfach weil wir es versäumt haben, so wie im Bundesteilhabegesetz ja eigentlich angedacht, dafür zu sorgen, dass im Prinzip alles aus einer Hand von einer dieser ganzen Parteien sauber mit dem Klienten, dem Menschen mit Behinderung, personenzentriert organisiert wird und die dann intern, idealerweise aus meiner Sicht über pauschalierte Abrechnungen, dann das hin und her kalkulieren.
Bei dem zweijährigen Gespräch, das du erwähnt hast, was steht da noch im Vordergrund?
Na, im Wesentlichen geht es da um dieses Beni-Verfahren und die Zielvereinbarung. Also im Prinzip geht es immer wieder darum zu gucken, was habe ich für Lebensziele, was habe ich grundsätzlich für Ziele, da sind dann verschiedene Lebensbereiche definiert. Also was habe ich für Ziele beruflich, was habe ich für Ziele privat, was habe ich für Ziele in meiner Teilhabe. Und dann müssen wir immer wieder überprüfen, A, erreiche ich meine Ziele, B, wie entwickeln sich meine Ziele und C, quasi macht es Sinn, diese Ziele zu finanzieren. In meinem Fall, ich muss ja auch sagen, ich habe sehr viel Glück, ich habe eine super Sachbearbeiterin. Und insgesamt mit allen Stellen, mit denen ich arbeite, die sind sehr kooperativ und sind mir wirklich wohlgesonnen. Insofern, wir finden da schon auch Wege, mit denen man da sinnvoll oder vielleicht nicht so sehr sinnvoll, aber pragmatisch damit umgehen kann. Aber an sich ist es schon in einer gewissen Art absurd, dass ich, nur weil ich im Rollstuhl sitze, darüber jedes Mal wieder mit irgendwelchen Ämtern diskutieren muss, was ich in meinem Leben erreichen will. Obwohl ich halt ganz normal 40 Stunden arbeite, obwohl ich ganz normal mein Leben lebe, wie jeder andere Mensch halt auch.
Also dieses Gespräch, dieses Zweijährige, ist das dann generell sinnvoll oder modifiziert sinnvoll oder nicht sinnvoll?
Naja, was man vermutlich schon machen kann, ist einfach immer mal wieder abfragen, ob sich grundsätzlich an der Lebenssituation was dramatisch geändert hat. Sei es in Bezug auf die Behinderung, das ist natürlich die eine relevante Frage. Ich meine, wenn es da eine drastische Verschlechterung oder Verbesserung gibt, hat das natürlich potenziell Einfluss auf die Hilfebedarfe. Und als zweites kann man, denke ich, schon auch immer mal wieder abfragen, ob sich an anderen Stellen was an der Lebenssituation geändert hat. Aber nicht so sehr mit Fokus darauf, das dann alles einzeln mit Zielen und sonst was versehen zu müssen, sondern mehr zu gucken, keine Ahnung, arbeite ich halt noch überhaupt oder arbeite ich nicht mehr, weil dann könnte man ja schon sagen, okay, bei jemandem, der Vollzeit arbeitet, wird halt pauschal so viel mit dem Integrationsamt abgerechnet, so jetzt arbeite ich nicht mehr, gut, dann wird halt nichts mehr mit dem Integrationsamt abgerechnet. Also, dass man an solchen Stellen zum Beispiel schaut, das hat ja schon eine gewisse Logik.
Das ist ja ein Thema, was gerade relativ groß in den Medien ist oder immer mal wieder in die Medien gespielt wurde. Anfangs durch Christina Schröder, Kürzung und Umstrukturierung in der Eingliederungshilfe. Was sind so die massivsten Punkte, die du da ausgemacht hast?
Ja, das ist tatsächlich leider relativ breit angelegt. Und erstmal möchte ich ganz grundsätzlich sagen, was mich an dieser ganzen Debatte stört, ist, was wir hier im Moment sehr stark sehen, ist, dass es eine Verschiebung gibt von wie schaffen wir die Inklusion und was brauchen wir, um Inklusion natürlich effizient zu strukturieren, aber zu erreichen, zu einem Framing, Menschen mit Behinderung kosten zuallererst mal Geld und wir müssen sparen. So, und diese Verschiebung finde ich tatsächlich sehr problematisch, weil es grundsätzlich Menschen mit Behinderung zuallererst zu einem Kostenfaktor degradiert und uns das in eine Ecke stellt, die ich schwierig finde und wo wir uns auch wegbewegen von einem aus meiner Sicht bisher gesellschaftlichen Konsens, den wir aus meiner Sicht nicht aufkündigen sollten. So, und dann, um deine Frage zu beantworten, was sind aus meiner Sicht die kritischen Themen? Da gibt es leider sehr, sehr viele Punkte. Um ein paar rauszupicken, also ein Punkt ist beispielsweise, dass bei der Schulassistenz aktuell sehr stark darüber diskutiert wird, die Individualansprüche zu streichen. Dass es darum gehen soll, wegzugehen von Einzelassistenz hin zu Pooling-Modellen. Da muss man sagen, grundsätzlich hat es mit Sicherheit so eine Berechtigung, sich anzuschauen, ob man die Schulen nicht inklusiver aufstellen kann, um Einzelassistenzen besser auch in Teilen ersetzen zu können. Weil es auch im Sinne der Kinder mit Sicherheit besser ist, soweit denn möglich, sie in einem Gesamtsystem einfach eben zu inkludieren und zu integrieren, dass sie einfach mit durchlaufen können, ohne dass es da Probleme gibt. Gleichzeitig gibt es nun mal auch Kinder, die einfach individuelle Bedarfe haben, die erfüllt werden müssen, die halt nicht ohne weiteres in so einem System aufgehen. Und wenn wir da dran gehen und diesen Kindern die Individualansprüche jetzt streichen, kann das in Einzelfällen halt bedeuten, dass sie nicht mehr auf normale Schulen gehen können. Und der für mich zweite kritische Punkt an der Stelle ist, dass ich die große Befürchtung habe, und wenn ich diese Papiere so lese, erscheint mir das sehr stark so, dass wir halt nicht sagen, naja, wir wollen eine wirkliche Verschiebung hin zu einer inklusiven Schule, sondern wir wollen vor allem Leistungen kürzen. Und das würde bedeuten, dass ganz viele Kinder zukünftig durchs Raster fallen. So, das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass man im Moment darüber diskutiert, noch stärker als heute sowieso schon, das Wunsch- und Wahlrecht, was zum Beispiel Wohnort angeht, unter Kostenvorbehalt zu stellen. Das würde bedeuten, dass man bei Menschen mit Behinderung noch stärker als heute guckt, ist es wirtschaftlicher, dass jemand alleine wohnt in seiner eigenen Wohnung oder ist es wirtschaftlicher, ihn in ein Heim zu stecken, in eine Pflegeeinrichtung oder sonst wohin, was natürlich ein dramatischer Einschnitt in die individuellen Rechte und Möglichkeiten wäre. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ne? Rein ganz simpel wirtschaftlich, zumindest wenn man es einfach sieht und nicht die ganzen Effekte noch drumherum betrachtet, ist es vermutlich wirtschaftlicher, mich in ein Heim zu stecken, statt mich in meiner eigenen Wohnung leben zu lassen. Hieß aber auch, dass ich mein Leben im Prinzip so, wie ich es lebe, komplett in die Tonne schmeißen könnte. So, das ist so ein Punkt, wo ich sage, den halte ich auch für extrem kritisch.
Du hast erwähnt, dass sich sozusagen, dass sich der Flair verschiebt oder der Flair wandelt und dass es mehr in die Richtung geht, überhaupt in Frage zu stellen, welche Leistungen Menschen mit Behinderungen bekommen können und sie in den Fokus zu stellen, dass sie kosten. Wo, an welchen Punkten machst du das in der Debatte fest? Gibt es da sowas wie einen Aufschlag? Oder war das so, dass sich das irgendwie quer einfach so dann über einen längeren Zeitraum verschoben hat?
Naja, also ich denke, ganz grundsätzlich kann man ja schon länger jetzt den beobachten, im Wesentlichen seit es die neue Bundesregierung gibt, dass eine vulnerable Gruppe nach der anderen rausgepickt wird und quasi zum Kostensündenbock gemacht wird. Das fing an mit Geflüchteten, das ging dann weiter mit Menschen, die arbeitssuchend sind. Dann aktuell wird ganz viel bei den Rentnern geguckt. Und ich meine, natürlich, wir müssen sparen, wir sind in einer wirtschaftlichen Situation, in der wir da hingucken müssen. Was ich nur aktuell viel beobachte, ist, dass es halt insbesondere da gerne geguckt wird, wo es um Menschen geht, die sich halt schlechter wehren können. Und gerade bei Menschen mit Behinderung, ich meine, da sind nun mal vielfach Menschen, die sowieso schon aufgrund ihrer Erkrankung einfach nicht so viel Energie haben, die gegebenenfalls auch kognitive oder sozial-emotionale Einschränkungen haben, die also sowieso schon mit massiven Herausforderungen in ihrem Leben konfrontiert sind und die zusätzlich ja auch sowieso auch mit erheblichen Mehraufwänden und so konfrontiert sind, was ihr normales Leben angeht, was weiß ich. Sei es zum Beispiel das Beschaffen von Hilfsmitteln. Wie oft musste ich mit der Kasse schon streiten, teilweise bis hin zum Rechtsstreit, um Hilfsmittel zu bekommen? Wie viel muss ich irgendwelche Briefe, Formulare und sonst was schreiben, um irgendwelche Leistungen oder sonst was zu bekommen? Also man ist ja sowieso schon permanent mehr am Machen. Man muss öfter zu Ärzten. Man hat öfter mal einen kaputten Rollstuhl. Oder. Das sind ja zig Sachen, die das Leben schon komplizierter machen. So, und in so einer Situation dann da noch weiter zu kürzen, zumal, und da komme ich auf einen ganz wesentlichen Punkt, es ist ja nicht so, dass wir nicht Kürzungspotenziale hätten. Also, weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, natürlich müssen wir grundsätzlich sparen. Die Frage ist nur, sparen wir zuallererst an den Leistungen, die direkt unmittelbar bei den Menschen ankommen? Oder schaffen wir es nicht, an den Systemen erstmal was zu ändern, um sinnvoll Dinge einzusparen im Sinne aller? So, was meine ich damit? Ich komme jetzt auf unser Eingangsbeispiel zurück mit meinen ganzen verschiedenen Zuständigkeiten. Bei uns in der Selbsthilfe ist Dokumentation und alles, also Selbsthilfe Körperbehinderter, der Verein, der meine Assistenz organisiert. Die ganzen Aufwände für Dokumentation und Ähnliches haben enorm zugenommen. Wir brauchen mittlerweile mehr Personal, um die Assistenten zu organisieren und so weiter, weil wir halt mehr Berichte schreiben müssen, weil wir aufwendiger organisieren und abrechnen müssen. So, das sind Themen, wo ich sage, natürlich sollten wir da sparen, natürlich sollten wir da dran gehen. Aber doch bitte nicht zuallererst bei den Leistungen, die am Ende bei den Menschen ankommen. Wenn wir dann bei den Leistungen sparen, dann doch bitte gucken, wie wir das so hinbekommen, dass die Inklusion nicht darunter leidet. Weil auch da kann man bestimmt an der einen oder anderen Stelle Sachen besser machen. Hier mache ich jetzt nochmal einen kleinen Sprung drüber zur Barrierefreiheit. Wenn, wie in anderen Ländern, die Barrierefreiheit bei uns konsequent mitgedacht würde, bräuchten wir mit Sicherheit für den einen oder anderen Menschen an vielen Stellen keine zusätzlichen Leistungen. Ich mache hier das Beispiel Deutsche Bahn. So wie ich reise, muss ich aktuell 24 Stunden vor Reiseantritt mich bei der Deutschen Bahn melden und eine Reise anmelden. Dann wird das mit verschiedenen Stellen koordiniert. Dann muss ich 20 Minuten vor Abreise zum Bahnhof. Dann werde ich da von jemandem zum Bahnsteig gebracht, werde mit einem Hublift in den Zug gebracht. Alles aufwendig, alles personalintensiv. So, dann war ich letztens in der Schweiz. Sämtliche Züge sind barrierefrei. Es gibt jede Menge Rollstuhlplätze. Die Bahnhöfe haben alle sowohl eine Rampe als auch Fahrstühle. Das heißt, selbst wenn mal ein Fahrstuhl kaputt ist, gibt es noch eine Rampe. Da hat man das Problem schlicht nicht. Da gehe ich wie jeder andere Mensch auch einfach zum Bahnhof, steige in den Zug ein und fertig. Spart Personal, spart Kosten und ist am Ende für alle viel, viel angenehmer. Und das Beste ist, das ist ja nicht nur für Menschen mit Behinderung besser, das ist dann nicht nur sogar noch für den Kinderwagen besser, sondern die können sogar ihre Taktzeiten dadurch besser halten, weil Ein- und Ausstiege von allen Menschen besser funktionieren, weil Koffer viel schneller in den Zug reingebracht sind, rausgebracht sind. Das heißt, das gesamte System funktioniert besser. Und das gibt es in anderen Ländern auch, auch in Spanien zum Beispiel. Ich war in Barcelona, wie barrierefrei diese Stadt ist. Wie viel besser man sich ohne Hilfe dort bewegen kann, wie viel besser der öffentliche Nahverkehr funktioniert. wie zuverlässig alle Aufzüge funktionieren. Das macht ein System ja auch effizient und damit auch kostengünstig. Das heißt, wenn wir an vielen Stellen Inklusion einfach sauber mitdenken, genauso in Schulen, andere Länder machen es ja vor. Wenn die Inklusion sauber umsetzen, dann ist es am Ende nicht zwingend so viel teurer als heute, wenn es überhaupt teurer ist, aber es profitieren alle davon.
Wenn du das also sozusagen in Forderungen ummünzt oder in Forderungen formulierst, was wären so drei Zentrale, die du an das jetzige System hättest?
Na, die zentralste Forderung für mich ist, lasst uns mal zuallererst bitte jetzt nicht den radikalen Rotstift bei den individuellen Rechten der Menschen mit Behinderung ansetzen. Lasst uns den gemeinsamen gesellschaftlichen Kompromiss aufrechthalten oder das Commitment aufrechthalten, dass Menschen mit Behinderung ein Teil dieser Gesellschaft sind und zwar ein Teil, den wir inkludieren wollen, nicht exkludieren wollen, die wir nicht in Parallelsysteme abschieben wollen. Das wäre mir das Erste und Wichtigste. Das Zweite ist, dass ich mir natürlich in die Zukunft gerichtet wünsche, dass wir Strukturen vereinfachen und dadurch Geld sparen, dass wir effizienter werden, schlanker werden und auch da im Sinne von allen die Strukturen so umbauen, dass alle profitieren und wir gleichzeitig noch Geld sparen. Denn es ist möglich durch einfach Bürokratieabbau, die ganz klassischen Schlagworte, vernünftige digitale Strukturen und effiziente Strukturen. Und das Dritte ist dann natürlich schon auch, dass wir, wie in anderen Feldern auch, denke ich, noch stärker als heute, eine klare Vision entwickeln müssen. Was heißt für uns Inklusion in der Zukunft? Und wie kommen wir da schrittweise hin? Davon entfernen wir uns leider halt im Moment sehr, sehr stark. Aber das ist für mich eigentlich die zentrale Aufgabe, uns zu überlegen, wie schaffen wir Inklusion am Arbeitsmarkt? Wie schaffen wir Inklusion in den Schulen? Wie schaffen wir Inklusion einfach im öffentlichen Leben? Und was braucht es dafür, um dorthin zu kommen? Und da nicht immer zuallererst irgendwie nur über Geld zu reden. Nicht, weil nicht Geld wichtig ist, sondern weil ich glaube, dass man erstmal kreativ da dran geht. Und vor allem mal ein bisschen guckt, was man in 20, 30 Jahren erreicht haben möchte. Und entsprechende grundlegende Strukturen dafür anlegt, dass man da hinkommen kann, ohne dass es unbedingt mehr Geld kosten muss, aber wirklich ganz massiv eine Verbesserung für alle bedeuten kann.
Du hast noch einen weiteren Punkt wegen der Kürzung, die du ansprechen willst. Um was geht es da zentral?
Für mich ist ein Thema, was mich persönlich bedroht und was ich aber auch für grob falsch halte, das Thema, das aktuell leider auch wieder diskutiert würde, wer wird Eigenanteile und das Heranziehen von Vermögen und Einkommen stärker bei den Leistungen im Bereich Eingliederungshilfe heranzuziehen. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, wenn ich als Mensch mit Behinderung Geld verdiene, zahle ich die Assistenz zu einem ganzen Teil selber mit. So, jetzt könnte man erstmal sagen, ja gut, ich koste Geld und wenn ich Geld habe, dann muss ich das zahlen. Das kann ich soweit auch erstmal einsehen. Das Problem ist nur, dass schon aktuell man durchaus einen nicht ganz unerheblichen Eigenanteil leistet. Das ist Punkt 1. Dann Punkt 2, und das ist für mich weit relevanter, durch dieses System, wie es aktuell gestrickt ist, bin ich komplett limitiert, was den Aufbau meines Vermögens angeht. Und Vermögen klingt erstmal so nach Reichtum. In meinem Fall heißt das im Prinzip eine Menge an Geld zurückzulegen, die nicht viel über das hinausgeht, was man zum Beispiel braucht, um ein neues Auto zu kaufen. Und warum finde ich das besonders kritisch, gerade bei Menschen mit Behinderung? Das finde ich besonders deswegen kritisch, weil ein Großteil der Menschen mit Behinderung, die das nicht im Zuge von Alter erwirbt, sondern früher, schon während des Erwerbslebens oder sogar schon in der Kindheit, sind selten in der Lage, bis ins hohe Alter zu arbeiten, einfach aufgrund der körperlichen Situation, dass sie einfach körperlich nicht dazu in der Lage sind, bis 67, 70 zu arbeiten. Was bedeutet, dass sie zwangsläufig früher in Rente gehen und deswegen sowieso mit erheblichen Abschlägen in Rente gehen. Wenn ich diesen Menschen dann noch die Möglichkeit nehme, irgendwie weiter vorzusorgen, dann schicke ich sie schon fast zwingend in die Altersarmut.
Kannst du dazu ein Beispiel mit fixen Zahlen geben, zum Beispiel Eigenanteil, Zulage nenne ich es jetzt mal, oder Vermögensaufbau, Limitation?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich zum Beispiel als Projektmanager arbeite und ich zahle einige hundert Euro im Monat Eigenanteil. und darüber hinaus. Und ich verdiene natürlich gut, ich verdiene aber auch kein Vermögen. Und beim Vermögen ist es so, dass die aktuelle Freigrenze bei ungefähr 60.000 Euro liegt. Jetzt habe ich gesagt, PKW, das ist natürlich schon ein recht schönes Auto, das ist mir völlig klar. Das ist aber, wenn man sich dann überlegt, dass man vielleicht auch mal ein Eigentum kaufen will oder dass man eben irgendwann, ne, was weiß ich, mit 45, 50 schon in Rente gehen muss, weil man es körperlich nicht mehr schafft, dann ist das ganz schnell nicht mehr viel Geld. Oder wenn dann zum Beispiel gerade diskutiert wird, dass in Zukunft Eigenanteile bei Hilfsmitteln steigen sollen, so ein Rollstuhl, ein Atemgerät und so weiter, das alles kostet Geld, das ist alles keine Frage. Und wenn ich dann auch da mehr Eigenanteil leisten soll, mir gleichzeitig aber meine Vermögensfreigrenzen gezogen werden, dann rutsche ich da ganz schnell in ein System von extremer Abhängigkeit und auch ein Stück weit dann in der Schlussfolge am Ende in Armut. Vielleicht nicht während ich arbeite, aber spätestens, wenn ich eben nicht mehr arbeitsfähig bin.
Es gibt mittlerweile auch absurde Fälle in der Eingliederungshilfe. Da hast du einen Fall vorbereitet. Schilder den noch mal kurz.
Ja, aktuell ist es so, dass es, ich möchte vielleicht zwei Beispiele sogar nennen. Aktuell ist es so, ich bin ja Vorsitzender der Selbsthilfe Körperbehinderter, dem Verein, der eben Assistenz organisiert. Und wir haben auch Schulassistenz. So, und diese Schulassistenz soll zukünftig nicht mehr individuell, was die Stundensätze ausgehandelt werden, zwischen uns als Leistungserbringer und den Ämtern als Leistungszahler, sondern das wird in Zukunft über eine sogenannte Landesrahmenvereinbarung gemacht, geregelt. Und diese Regelung sieht jetzt vor, dass unsere Stundensätze in Zukunft um 30% nach oben gehen werden. Als wir dann auf die Ämter zugegangen sind und gefragt haben, also, ne, ich meine, natürlich nehmen wir das Geld, aber an sich, wir kommen im Moment mit unseren Stundensätzen hin, wurde uns im Prinzip gesagt, nein, das wäre jetzt die allgemeine Vereinbarung. Sie würden uns das ja auch sehr gönnen und wir sollten das jetzt gefälligst nehmen. Bedeutet, bei uns werden jetzt im Bereich der Schulassistenz sprunghaft die Kosten um 30% ansteigen. Und gleichzeitig reden wir davon, dass die Eingliederungshilfe so viel zu teuer mittlerweile ist, dass wir ganz, ganz dringend sparen müssen. Das heißt, wir sind hier gerade in einer extrem absurden Situation, dass wir auf der einen Seite Geld nehmen müssen, was wir eigentlich, ich möchte nicht sagen, nicht brauchen. Weil natürlich, wir operieren auch extrem effizient und wir, ne, das Geld kann man natürlich dazu nutzen, um im Sinne der Kinder einen guten Job zu machen. Aber das führt zu einer extremen Verzerrung. So. Ein ähnliches Thema haben wir gerade auch an den Schulen, dass man eben im Moment zwar die Situation mitunter hat, dass dann in einer Klasse zwei oder drei Schulbegleiter sitzen, wo man tatsächlich darüber diskutieren kann, ob das in Einzelfällen notwendig ist, wo man jetzt dann aber gleichzeitig darüber diskutiert, ob man jetzt dann schulbezogene Schulbegleiter einführt, wo dann zumindest aktuelle Konzeptentwürfe vorsehen, in jeder Klasse einen Schulbegleiter einzusetzen. Was teilweise mehr Schulbegleiter bedeuten würde, als wir heute in diese Schulen haben. So, das heißt, was ich sagen will, auf der einen Seite redet man, man will unbedingt Kosten sparen und ich habe die Befürchtung, dass die Politik auch in die Richtung drückt. Und gleichzeitig ist da aber nicht wirklich ein schlüssiges Konzept an allen Stellen dahinter. Und teilweise sind da sogar Konzepte dann, die gegebenenfalls sogar zu einer Kostensteigerung führen würden. Das heißt, mein Wunsch nochmal, lasst uns zuallererst danach gucken, wie können wir Inklusion bestmöglich erreichen. Und das kann in Einzelfällen, zum Beispiel in der Schulassistenz, ja durchaus bedeuten, dass einfach eine Schule so inklusiv aufgestellt ist, dass beispielsweise ein Großteil der Kinder vielleicht keine individuelle Assistenz mehr benötigt. Aber weil die Schule so gut aufgestellt ist und dann im zweiten Schritt trotzdem darauf achten, dass aber die restlichen Kinder trotzdem auch so versorgt werden, dass sie gut integriert werden können. Und dann natürlich in dem ganzen Kontext nochmal drauf schauen, wie können wir das effizient und kostengünstig hinbekommen.
Sie hörten ein Gespräch zum Thema steigende Kosten und mangelnde Effizienz in der Eingliederungshilfe. Geführt haben das Gespräch Nico Mader und Jonas Morgenroth.